Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union streitet über eine Aufhebung des Waffenembargos gegen Syrien. Frankreich und Großbritannien hatten das gefordert, um die syrischen Aufständischen mit Waffen beliefern zu können. Andere EU-Partner reagierten beim Gipfel in Brüssel ablehnend oder zurückhaltend. Kommende Woche sollen die Außenminister eine gemeinsame Position finden. Unterschiedlicher Auffassung waren die Gipfelteilnehmer auch in der Frage, wie Staatsschulden abgebaut und zugleich Wachstum und Beschäftigung angekurbelt werden sollen.
Es muss eine denkwürdige Unterrichtsstunde gewesen sein, die Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, Europas Staats- und Regierungschefs hinter verschlossenen Türen gegeben hatte. Land für Land hatte er kühl die Lage analysiert und dargelegt, wie Wirtschaft und Finanzen wieder ins Lot zu bringen seien. Es waren zum Teil bittere Wahrheiten, etwa für Frankreich, wo Produktivität und Löhne immer noch in einem Missverhältnis stehen. Aber dessen Präsident François Hollande hat es mit einem spektakulären Kurswechsel geschafft, das öffentliche in Brüssel plötzlich über Syrien geredet wurde. Das bisher geltende Waffenembargo will Frankreich teilweise aufheben, um die Opposition zu unterstützen. Das größte Risiko wäre, nichts zu tun und alles laufen zu lassen. Das sehen zwar auch die Briten so, aber alle anderen haben deutliche Bedenken.
Ich habe für die deutsche Position klargemacht, dass wir eine ganze Reihe von Vorbehalten gegenüber solchen Waffenexporten auch an die Opposition haben, weil man sich fragen muss, ob man dadurch nicht den Konflikt insgesamt noch einmal anheizt.
Genau das fürchtet Österreich, das an der israelisch-syrischen Grenze Blauhelme stationiert hat und deshalb einen ganz klaren Standpunkt einnimmt.
Nämlich den Standpunkt, dass wir gegen eine Aufhebung des Waffenembargos sind und dass wir uns alleine durch diese Diskussion Sorgen machen um die Sicherheit unserer Soldaten.
Das riecht nach einem Ende der Einigkeit. Frankreich droht kaum verhohlen mit einem Alleingang. Ich habe schon gesagt, dass wir dann unsere Verantwortung wahrnehmen werden. Ein unangenehmes Thema, das der Gipfel gleich an die Außenminister weiterreichte. Ein anderes hat er von vornherein den Finanzministern überlassen. Seit über 2 Stunden suchen die hier nun schon nach einem Weg, dem finanziell angeschlagenen Zypern zu helfen. Politisch ist das gewollt, auch wenn bisher noch niemand plausibel hat darlegen können, dass die Probleme Zyperns eine Gefahr für die Eurozone als Ganzes darstellen. Für Deutschland ist das rechtlich die Voraussetzung, um überhaupt helfen zu dürfen.
Auf den Tag genau vor 2 Jahren hat in Syrien der Aufstand gegen Präsident Assad begonnen. In den von Rebellen kontrollierten Gebieten gingen heute zahlreiche Menschen auf die Straße. Im syrischen Bürgerkrieg sind bei Kämpfen und Anschlägen bereits mehr als 70.000 Menschen getötet worden. Mehr als 1 Million Syrer sind ins Ausland geflohen. Die meisten davon nach Jordanien, in den Libanon und die Türkei, aber auch in den Irak. Hinzu kommen Flüchtlinge, die im Land geblieben sind, wie im Lager bei Azaz. Von dort berichtet unser Reporter Volker Schwenk.
Freiheit, Freiheit und wir wollen den Fall des Regimes. Es sind die alten Losungen des arabischen Frühlings, 2 Jahre nach Beginn des Aufstands in Syrien. Fast 12.000 Menschen haben sich ins Flüchtlingslager bei Azaz gerettet, direkt an der Grenze zur Türkei, vor allem Frauen und Kinder. Sie wollen den Kampfflugzeugen entkommen, den Skat-Raketen und Helikopterattacken des Regimes. Dieser Mann floh verletzt mit seiner Familie aus Aleppo. Assad greift uns überall an, auch hier sind wir nicht sicher, sagt sein Sohn. Alles, was wir wollen, ist, dass uns die Welt gegen Assads Bomben hilft. Wir wollen eine Flugverbotszone. Aleppo, die umkämpfte Millionenstadt im Norden Syriens. Teile sind in der Hand der Rebellen, in anderen Quartieren verteidigt sich Assads Armee. Seit Aleppo zunehmend mit schweren Waffen angegriffen wird, verlassen immer mehr Menschen die Stadt Richtung Lager. Wegen der schlechten Hygieneverhältnisse dort sind Durchfall und Infektionen häufig. Der Doktor kritisiert den Westen. Nur aus Angst vor Islamisten unter den Rebellen schicke der keine Waffen. Aber Frauen und Kinder müssten doch geschützt werden. Vor einer Woche kam ein Flugzeug und kreiste über dem Camp. Alle rannten in Panik zur türkischen Grenze, um sich zu retten. Wenn das Flugzeug eine Bombe abwirft, dann sind hier 1.000 Menschen tot.
Es sind vor allem die Zivilisten, die leiden in diesem syrischen Bürgerkrieg. Die Welt hat uns sowieso vergessen, sagen hier alle. Keine Waffen für die Rebellen und keine Flugverbotszone zum Schutz der Zivilbevölkerung. Der 2. Jahrestag des Aufstands gegen Assad. Nur ein weiterer, bitterer Tag wie viele vor ihm.
Eine Animation auf tagesschau.de zeigt, wie sich Länder der arabischen Welt in den letzten Jahren politisch gewandelt haben. Deutschland will Israel bei der Vorbereitung auf mögliche Chemiewaffenangriffe aus Syrien unterstützen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat die Bundesregierung die Lieferung von 8 ABC-Entgiftungsanlagen an Israel genehmigt. Die Anlagen bestehen aus mehreren Modulen, die auf Sattelschleppern transportiert werden. Sie können bei Angriffen mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen eingesetzt werden. In Israel gibt es eine neue Regierungskoalition. Ministerpräsident Netanyahu sowie Vertreter der Zukunfts- und der Siedlerpartei unterzeichneten den Koalitionsvertrag. Dem Bündnis wird auch die Partei der früheren Außenministerin Livni angehören. Die neue Mitte-Rechts-Regierung verfügt über 68 der 120 Parlamentssitze. Sie hat sich unter anderem vorgenommen, die Wehrpflicht auf ultraorthodoxe Juden auszudehnen.
Knapp 3 Wochen nach der Wahl in Italien ist das neue Parlament in Rom zur ersten Sitzung zusammengetreten. Die Abgeordneten konnten sich dabei nicht auf die künftigen Präsidenten der beiden Parlamentskammern einigen. Weil es keine eindeutigen Mehrheiten gibt und die politischen Lager sich nicht annähern, sind auch die Aussichten auf eine rasche Regierungsbildung gering. 2 Tage nach seiner Wahl hat Papst Franziskus die Kardinäle zu einer Audienz empfangen. Bei dem Treffen in der Sixtinischen Kapelle rief er die katholische Kirche dazu auf, Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Zudem dankte der Papst seinem Vorgänger Benedikt XVI. Unterdessen hat der Vatikan Vorwürfe gegen Franziskus, er habe eine zu große Nähe zur Militärdiktatur in Argentinien gehabt, zurückgewiesen. Sprecher Lombardi sagte, es habe nie glaubwürdige Anschuldigungen gegeben. Es handle sich um eine rufschädigende und verleumderische Kampagne.
Der Führungswechsel in China ist abgeschlossen. Nach Präsident Xi Jinping kürte der Volkskongress heute den neuen Regierungschef Li Keqiang. Er war bislang Vizeministerpräsident. Die Bundesregierung würdigte China anlässlich des Führungswechsels als wichtigen Partner. Die neuen Machthaber haben angekündigt, gegen Missstände wie die Korruption vorzugehen. Einige Ministerien und Behörden sollen neu aufgestellt werden.
Letzter Akt bei einem von langer Hand geplanten Führungswechsel. Wen die knapp 3000 Parteifunktionäre zum Ministerpräsidenten machen, steht seit langem fest. Bei parteiinternen Machtkämpfen hat sich Li Keqiang durchgesetzt. Der 57-Jährige ist der erste Ökonom an Chinas Regierungsspitze. Wirtschaftssachverstand wird er gebrauchen können. Dringend nötig ist der Umbau des chinesischen Wachstumsmodells. Weg vom Export hin zu mehr Binnenkonsum. Lis Vorgänger Wen Jiabao hat zentrale Reformen nicht angepackt. Immer noch bestimmen mächtige Staatskonzerne die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft. Der Einfluss der Staatsbetriebe ist in den letzten 10 Jahren immer weiter gewachsen. Sie haben Monopole in den Bereichen Öl, Finanzen, Telekommunikation und Energie. Es wird schwer, gegen diese Interessensgruppen vorzugehen. Dazu kommt, in der Bevölkerung regt sich Unmut. Schamlos haben sich Funktionäre in der Vergangenheit bereichert. Lebensmittel- und Umweltskandale sind an der Tagesordnung. Aufsichtsbehörden versagen, Beamte werden bestochen.
Die neue Regierung steht vor großen Herausforderungen. Verheerende Umweltverschmutzung, eine gefährlich große Schere zwischen Arm und Reich, grassierende Korruption. Reformen sind dringend nötig, aber nicht jeder ist dazu bereit. Mit der Regierungsbildung heute ist der Machtkampf in der Kommunistischen Partei nicht abgeschlossen. Beim Ringen um Reformen wird er weitergehen.
Vor dem Untersuchungsausschuss zur Neonazi-Mordserie hat der frühere Bundesinnenminister Schily Fehler eingeräumt. Er nannte es einen schwerwiegenden Irrtum, dass in seiner Amtszeit von 1998 bis 2005 der rechtsextreme Hintergrund der Morde unerkannt blieb. Schily sprach von einer Niederlage des Rechtsstaates. Zugleich betonte er aber, dass er einen solchen Hintergrund auch nicht ausgeschlossen habe.
In seine Amtszeit fielen die meisten der NSU-Morde. Das, so erklärte Otto Schily heute vor dem Ausschuss, belaste ihn, das sei bitter und er übernehme dafür die politische Mitverantwortung. Ehrenwert sei das, befanden die Abgeordneten und waren doch mit seiner Aussage nicht zufrieden.
Er konnte sich an die Mordserie kaum erinnern. Er sagte, er geht davon aus, dass er unterrichtet worden ist, aber er hat auf jeden Fall nicht gezielt nachgefragt. Immerhin fielen 7 der 10 Morde in seiner Amtszeit als Bundesinnenminister.
Besonders kritisch gesehen wird Chilis Rolle nach dem Nagelbombenanschlag in Köln. 22 vor allem türkischstämmige Menschen waren verletzt worden. Doch Otto Chili sprach am nächsten Tag nicht von der Möglichkeit eines fremdenfeindlichen Anschlags.
Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Aber die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, sodass ich eine abschließende Beurteilung dieses Ereignisses nicht vornehmen kann.
Heute konnte sich Chili nicht daran erinnern, wie er zur damaligen Einschätzung kam. Vielleicht habe ihn das Lagezentrum seines Ministeriums so informiert.
Er sagte, es war ein schwerwiegender Fehler der Sicherheitsbehörden, dass sie sich so früh so festgelegt haben. Nach unserer Einschätzung war es sein persönlicher, schwerer Fehler.
In Köln gab es sogar Videobilder, die einen der Täter zeigen. Und in der bundesweiten Sprengstoffdatei standen die untergetauchten Bombenbastler Böhnhardt und Mundlos. Doch diese Informationen wurden nicht abgefragt.
Es war der Fall mit dem Potenzial, die Serie zu klären, die Verbrechen zu beenden. Man hat es nicht genutzt. Und es hat auch damit zu tun, dass die politischen Führungen zu dieser Zeit dem Fall zu wenig Beachtung geschenkt haben. Leider.
Warum zogen die Sicherheitsbehörden bei den NSU-Morden eine rechtsextremistische Terrorgruppe nie in Erwägung? Auch die Vernehmung von Otto Chili brachte hier keine Antwort.
Die neue Bundesbildungsministerin Banka hat eine Reform der Ausbildungsförderung angekündigt. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, das BAföG gehe heute teilweise an der Lebenswirklichkeit vorbei. So sollten auch Studenten gefördert werden, die schon eine Berufsausbildung gemacht haben. Dazu sollten die Altersgrenzen angehoben werden. Eine solche Reform ist nur mit Zustimmung der Bundesländer möglich. Verhandlungen darüber sollen im April beginnen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn sind wegen erneuter Warnstreiks des Sicherheitspersonals mehr als 300 Flüge ausgefallen. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis Mitternacht dauern und wirken sich auch auf andere Flughäfen aus. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber wollen am Montag erneut verhandeln. Verdi fordert höhere Löhne für die Beschäftigten im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Nordrhein-Westfalen. Die IG Metall hat ihre Tarifforderung für die Metall- und Elektroindustrie vorgelegt. Sie verlangt für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5,5% mehr Geld. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll ein Jahr betragen. Am kommenden Dienstag beginnen die ersten regionalen Verhandlungen mit den Arbeitgebern.
In Berlin ist das Museum Berggrün wieder eröffnet worden. Anderthalb Jahre hat der Umbau gedauert. Die Ausstellungsfläche wurde auf 1200 Quadratmeter verdoppelt. Der 1936 aus Deutschland emigrierte jüdische Kunsthändler Heinz Berggrün hatte Berlin im Jahr 2000 seine gesammelte Kunst überlassen, unter ihnen Werke von Picasso, Matisse und Klee. Die Stadt verfügt damit über eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen der klassischen Moderne. Im Gasometer Oberhausen hat der Verhüllungskünstler Christo sein neues Projekt vorgestellt. Ein von ihm sogenanntes Luftpaket füllt den Innenraum des 90 Meter hohen Industriedenkmals aus und besteht aus lichtdurchlässigem Polyester. Es ist das erste Kunstwerk, das Christo ohne seine 2009 verstorbene Frau Jean-Claude verwirklicht hat. Die 1,4 Millionen Euro teure Innenraumskulptur soll ab morgen bis Ende des Jahres zu sehen sein.
In Nyon in der Schweiz sind die Viertelfinalpaarungen der Fußball Champions League ausgelost worden. Bayern München trifft auf Juventus Turin. Der FC Malaga aus Spanien ist der Gegner von Borussia Dortmund.
Erik Frenzel hat den Weltcup in der nordischen Kombination in Oslo am Holmen Köln gewonnen, ist damit vorzeitig Gesamtweltcupsieger. Nach dem Springen lag er mit einer Weite von 127,5 Metern auf dem zweiten Platz, ging als Favorit in den Lauf über 10 Kilometer. Die Entscheidung auf der Zielgeraden. Der zweimalige Weltmeister ließ dem Japaner Watabe auf den letzten Metern keine Chance, feierte damit seinen 6. Weltcupsieg in dieser Saison.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 16. März.
Hoher Luftdruck macht sich morgen vor allem noch in der Südosthälfte Deutschlands bemerkbar. Erste Schneewolken des Tiefs bei Großbritannien erreichen dagegen den Nordwesten und Norden. Mit dem Tief strömt mildere Luft zu uns. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein schneit es in der Nacht hier und da. Von Westen geht der Schnee in Regen über, der vorübergehend auch gefrieren kann. Am Tag schneit es im Norden ab und an, Richtung Nordsee regnet es. In der Mitte Sonne und Wolken, im Süden viel Sonne. Am Nachmittag werden von Westen die Wolken wieder dichter. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Westen und Norden frisch mit starken Böen, an der Nordsee teilweise stürmische Böen. In der Nacht plus 1 Grad am Niederrhein und minus 15 Grad im Osten. Am Tag 0 Grad im Erzgebirge, am Oberrhein bis 10 Grad. Am Sonntag ist es im Osten länger trocken, von Westen Regen. Schnee beschränkt sich auf die Berge, an den Küsten viel Wind. Auch am Montag unbeständiges Wetter, nur im Südosten ist es mitunter freundlich. Am Dienstag hier unter Regen, im Bergland und im Norden Schnee.
Um 21.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Zypern vor der Pleite, die Euroländer streiten um Finanzhilfe und Christo im Gasometer, wie aus Luft und Polyester Kunst entsteht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.